Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Thailand. Der PUPR-Minister forderte G20 Länder zur Verstärkung der Zusammenarbeit im Wassermanagement. KKP-Ministerium, Exportmöglichkeiten der Fischerei nach China sind wide open. DKI Jakarta konzentriert sich auf die Begrenzung von Virus. Das Finanzministerium bewegt exportorientierte UMKM die Wirtschaft anzukurbeln. Victoria, Australien beginnt soziale Einschränkungen zu lockern. Russland beginnt mit der ersten Lieferung der Covid-19 im Stoffe und zu den Einzelheiten. Der Minister Fubo und Volksbundsiedlung PUPR Basuki Hadimulyono lädt die G20 Mitgliedsländer ein, die Zusammenarbeit inmitten der Covid-19-Pandemie zu verstärken, insbesondere in den Bereichen Wasserressourcen, SDA und Landwirtschaftsmanagement. Der Minister Basuki sagte am Sonntag in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, während der Covid-19-Pandemie habe das PUPR-Ministerium beschlossen, durch eine Reihe von Programmen eine aktive Rolle bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Wasserversorgung und des Managements von sanitären Einrichtungen und der Umweltgesundheit zu spielen. Das erste Programm im Zusammenhang mit Wassermanagement und Landwirtschaft, an dem derzeit mit dem Landwirtschaftsministerium gearbeitet wird, ist die Entwicklung eines Lebensmittelgutes auf rund 165.000 Hektar in einem Moor-Ex-Projektgebiet in der Provinz Zentral Kalimantan. Dies geschieht um die Gefahr von Dürre und Nahrungsmittelkrisen in der Zukunft zu antizipieren. Das zweite Programm zum Wassermanagement, das ebenfalls wichtig ist und nicht ignoriert werden sollte, ist die Verringerung des Risikos von Hochwasserkatastrophen. Das Ministerium für Maritime und Fischereiangelegenheiten KKP erinnerte die Wirtschaftsakteure im nationalen Meeres- und Fischereisektor daran, dass der Export von Fischereierzeugnissen in die Volksrepublik China derzeit weit offen ist. Derzeit beginnt sich China von der Rezession zu erholen und seine Marktchancen sind weit offen. Harry Mariadi, Sekretär der Fischquarantäne, Qualifikationsrolle und Sicherheit von Fischereierzeugnissen des Ministeriums für Maritime und Fischereiangelegenheiten, sagte dies am Sonntag, den 13. September, in einer Pressemitteilung in Jakarta. Er erinnerte daran, dass derzeit indonesische Fischereierzeugnisse in 158 Ländern der Welt akzeptiert werden. Und einer der größten Exportmärkte who Indonesische Fischerei Erzeugnisse die Volksrepublik China ist. Darüber hinaus haben insgesamt 664 Fischerei Verarbeitungseinheiten UPI registriert. Die Verschärfung der groß angelegten sozialen Einschränkungen PSBB in der Provinz DKI Jakarta hat offiziell am Montag, den 14. September, begonnen. Die Regeln in der PSBB, die in den nächsten 2 Wochen gelten, sind nicht ganz gleich wie in der ersten PSBB. Es gibt strengere Regeln und lockere Regeln, die dem Übergangs-PSBB ähnlich sind. PSBB in DKI Jakarta konzentriert sich auf die Einschränkungen in Bürobereichen. Dies liegt daran, dass Büros einer der Cluster für die Verbreitung von Covid-19 sind. Die für die positivsten Fälle von Covid-19 in DKI Jakarta verantwortlich seien. Dies erklärte der Gouverneur von DKI Jakarta, Anies Baswedan, auf einer Online-Pressekonferenz am Sonntag, den 13. September. In dieser PSBB dürfen wesentliche Geschäftsbereiche noch operieren, indem sie Gesundheitsprotokolle streng implementieren und ihre maximale Kapazität auf 50% begrenzen müssen. Das indonesische Finanzministerium befähigt exportorientierte Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, damit sie einen Beitrag zur Förderung des Wirtschaftswachstums, das aufgrund der Covid-19-Pandemie unterdrückt wird, leisten können. Dies sagte der Generaldirektor für Finanzierung und Risikomanagement des Finanzministeriums, Lucky Alfriman, in einer Online-Diskussion in Jakarta. Lucky sagte dazu weiter, dies sei entschieden worden, weil die exportorientierten UMKM-Unternehmen einen Multiplayer-Effekt wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts BIP hätten. Außerdem wurden die exportorientierten UMKM-Unternehmen auch durch die Covid-19-Pandemie wegen des Rückgangs des globalen Handels stark unter Druck gesetzt. Daher habe die Regierung verschiedene Programme gestartet, um die UMKM-Akteure zu unterstützen. Er teilte mit, dass die Regierung ein nationales Konjunkturprogramm PEN habe, für das ein Budget von 123,46 Billionen Rupiah bereitgestellt sei. Der australische Bundesstaat Victoria hat begonnen, soziale Beschränkungen langsam zu lockern. Die Regierung von Victoria sagte, dass die Entscheidung getroffen worden ist, nachdem die tägliche Infektionsrate im Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Australien weiter senke. Am Sonntag, den 13. September, brachte die Regierung zum Ausdruck, dass sie des Bundesstaates 41 Infektionsfälle und 7 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet hat. Bei dieser Gelegenheit kündigte die Regierung von Victoria auch eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 3 Milliarden australischen Dollar für Unternehmen im Bundesstaat an. Die tägliche Anzahl der Fälle der zweiten Welle des Ausbruchs des Coronavirus in Victoria beginnt zu sinken. Auf dem Höhepunkt des Ausbruchs am Anfang letzten Monats meldete der Bundesstaat 700 neue Fälle pro Tag. Russland hat die erste Chart des weltweit ersten registrierten Coronavirus-Impfstoffs in alle Teile seines Gebietes geliefert. Die Lieferung erfolgt, während die Behörden das dringend benötigte Arzneimittel-Abgabesystem testen. Der russische Gesundheitsminister Mikhail Murasko sagte, zitiert von Russia Today am Sonntag, den 13. September, dass die Formel am Montag geliefert werden solle. Murasko sagte, dass die russische Regierung derzeit ihre Lieferketten teste, ein starkes System in ihren 85 Regionen sicherzustellen. Neben der Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe selbst ist die Regierung der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, eine effiziente Verteilung an die Bürger sicherzustellen, insbesondere an Bürger mit hohem Risiko. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.629,46 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.380,64 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.890 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Bangsawan RRI sekali di udara tetap di udara semenjak 45 tak pernah berhenti patuh dan setia berjiwa Pancasila lira sejak landasan kerjanya ampera tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute China fällt erneut in die Indonesia Gerichtsbarkeit ein. Zum Thema. Am Samstagmorgen, dem 12. September, wurde erneut ein Schiff der chinesischen Küstenwache gesichtet, das durch die ausschließliche Wirtschaftszone Indonesiens in der Nord-Natuna-See streifte. Das chinesische Schiff wurde gegen 10 Uhr westindonesischer Zeit auf dem Radar und automatischen Identifikationssystem von dem Schiff KN Nipah 321 entdeckt und sofort aufgefordert, die Gerichtsbarkeit Indonesiens zu verlassen. Das Schiff KN Nipah 321 gehört der indonesischen Seesicherheitsbehörde Bakamla. Über UKW Kanal 16 erkundigte sich KN Nipah 321 nach den Aktivitäten des Schiffes der chinesischen Küstenwache. Bei der Kommunikation bestanden sie darauf, dass sie die neuen Strichlinien patrouillierten, von dem sie sagten, sie seien das Territorium Chinas. Das Personal von KN Nipah 321 erklärte daraufhin, dass auf der Grundlage des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen von 1982 die Existenz der neuen Strichlinien nicht anerkannt wurde. Das Schiff der chinesischen Küstenwache befand sich im Gebiet der ausschließlichen Wirtschaftszone Indonesiens und wurde gebeten, sofort abzureisen. Dieser Vorfall ist das dritte Mal in diesem Jahr. Im Januar und im Juni waren auch einige Schiffe der chinesischen Küstenwache in die Gerichtsbarkeit Indonesiens eingetreten, während sie die Fischereifahrzeuge des Landes bewachten. Das Nord-Natuna-Meer ist die Gerichtsbarkeit Indonesiens mit souveränen Rechten an natürlichen Ressourcen in der Wassersäule. Ausländische Schiffe dürfen überqueren, jedoch unter der Bedingung, dass sie keine anderen Aktivitäten ausführen, die gegen nationales und internationales Recht verstoßen. Die indonesische Regierung hat heftig gegen China wegen der Präsenz ausländischer Schiffe in der Natuna-See protestiert. Präsident Joko Widodo hat ebenfalls eine feste Erklärung abgegeben, dass es keinen Kompromiss in Bezug auf die Souveränität Indonesiens gibt Die Ernst Haftigkeit der indonesischen Regierung bei der Sicherung und Verteidigung ihres Territoriums zu demonstrieren, inspizierte Präsident Joko Widodo im vergangenen Juni sogar die Situation in Natuna, indem an Bord des indonesischen Kriegsschiffes Imam Bonjol 3A3 ging. Ein größerer Konflikt kann sicherlich verhindert werden, solange die chinesische Regierung auch das respektiert, was von der internationalen Gemeinschaft vereinbart wurde. Die ausschließliche Wirtschaftszone von Natuna hat eine starke Rechtsgrundlage, nämlich UNCLOS 1982. Und dies wurde erneut vom Ständigen Schiedsgericht bestätigt, das bei der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Philippinen und China aufgedeckt wurde. Soweit Kommentar. Einige historische Ereignisse passierten am 14. September in einigen Teilen der Welt wie folgt. Am 14. September 1901 wurde der US-Präsident William McKinley bei einem geheimen Attentat getötet. William McKinley Jr. wurde 1843 in Niles, Ohio, USA geboren und starb am 14. September 1901 im Alter von 58 Jahren in Buffalo, New York. War der 25. US-Präsident. Diente in den Jahren 1897 bis 1901. William McKinley wurde ein Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 1896. Erhielt mehr als 7 Millionen Stimmen von 14 Wählern. Präsident William McKinley wurde 1904 den zweiten Gottesdienst wiedergewählt. 6 Monate nach seiner zweiten Amtseinführung besuchte die Panamerikanische Ausstellung in Buffalo, New York. Am 6. September 1901, als an einem Empfang teilnahm, wurde erschossen. Dann eine Woche nach dem Schuss starb1908 wurde Balai Pustaka oder Komisi für die Volkslektur gegründet. Balai Pustaka, ein Verlag und staatseigener Druck, wurde am 14. September 1908 gegründet. Die Regierung des niederländisch-indischen Kolonialismus gründete die Komisi für die Volkslektur. Die Kommission war verpflichtet, die Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen zu veröffentlichen, ein gutes Bild des niederländisch-indischen Kolonialismus zu erhalten. Balai Pustaka veröffentlichte Geschichte, Prosa und Roman als Lesematerial von Nina Bobo für Indigene, sodass sie vergaßen, für die Unabhängigkeit zu kämpfen. Am 14. September 1961 wurde die Organisation der erdölexportierenden Länder OPEC gegründet. Die Organisation der erdölexportierenden Länder OPEC ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Probleme mit der Produktion, dem Preis und den Konzessionsrechten von Rohöl mit Ölunternehmen zu verhandeln. Es wurde im September 1961 in Bagdad, dem Irak, gegründet. Zu dieser Zeit waren seine Mitglieder 5 Länder, und zwar Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela. Der Hauptsitz der OPEC befand sich zunächst in Genf vom 21. Januar 1961 bis August 1966 und zog dann nach Wien. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Landwirtschaftsminister betont die Wichtigkeit der Landwirtschaft während der Pandemie beim G20-Treffen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, der indonesische Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo betonte die wichtige Rolle des Agrarsektors und seinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt BIP Indonesien während der Covid-19-Pandemie. Dies sagte Yasin Limpo am Samstag, den 12. September, beim virtuellen Treffen der Minister für Landwirtschaft und Bewässerung von G20. Er erklärte, dass der Beitrag des Agrarsektors zum gesamten BIP in Indonesien 14% erreicht und fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung beschäftigt. Syahrul Yasin Limpo erklärte, dass die indonesische Regierung angesichts der Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie weiterhin die wichtige Rolle des Agrarsektors fordert, um Arbeitsplätze in Dörfern zu schaffen, den sozialen Schutz bereitzustellen, Einkommen von Familienbauern zu erhöhen und die nationale Ernährungssicherheit gewährleisten. Syahrul Yasin Limpo sagte dazu weiter, um die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln für alle Bürger in der Ära der Anpassung an neue Gewohnheiten abzusichern, hat das indonesische Landwirtschaftsministerium einige Richtlinien entwickelt. Dies werden als vier Behandlungswege bezeichnet. Erstens ist die Erhöhung der Produktionskapazität durch beschleunigten Reisanbau, Umwandlung von suboptimalem Land zum Ackerboden und zur Erweiterung neuer Anbauflächen für strategische Waren. Zweitens ist die Diversifizierung der lokalen Lebensmittel durch die Entwicklung einer Diversifizierung der Lebensmittel auf der Grundlage lokaler Weisheit und Nutzung von Gärten des Hauses und Boden. Drittens ist die Stärkung der Lebensmittelreserven und des Logistiksystems durch Entwicklung von Lebensmittelreserven auf provinzieller Ebene und in der Gesellschaft und die Steigerung des nationalen Lebensmittellogistiksystems zur Stabilisierung von Lieferung und Preisen. Viertens ist die Entwicklung der modernen Landwirtschaft durch Werbungen für Mechanisierung der Landwirtschaft, intelligente Landwirtschaft, Nutzung von Siebhäusern, Lebensmittelscheune und Bauernunternehmen. Yasin Limpo fügte hinzu, dass Indonesien weiterhin den Einsatz der digitalen Technologie und Innovation als wichtige Komponente fördert, um ein nachhaltiges, integratives und belastbares Lebensmittelsystem angesichts der Schocks wegen der Covid-19-Pandemie zu verwirklichen. Bei diesem Treffen lud der Landwirtschaftsminister Yasin Limpo alle G20 Landwirtschaftsminister und die internationalen Organisationen dazu ein, bei der Bewältigung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das globale Nahrungsmittelsystem zusammenzuarbeiten. Beim Treffen waren der Umweltminister des Saudi-Arabischen Königreichs Abdurrahman Al-Fadli als Gastgeber des Treffens und die Minister für Landwirtschaft und Bewässerung der G20, Vertreter von Ländern und internationalen Organisationen anwesend. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Thank you.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesia. Heute stellen wir Ihnen Lawang Sewu in Zentraljava vor. So bleiben Sie bei uns nur auf Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Wie gewöhnlich können Sie uns über Livestream auf www.voinews.id hören. Behurerinnen und Hörer, Lawang Sewu ist ein historisches Gebäude in Indonesien, das sich in der Stadt Semarang, Zentraljava, befindet. Dieses Gebäude diente damals als Büro der Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij oder NIS. Es wurde von Professor Jakob F. Klinghammer und B.J. Oindak entworfen und im Jahr 1904 aufgebaut. Im Jahr 1907 war dieses historische Gebäude fertiggestellt. Lawang Sewu liegt auf dem Rondel des Tugu Muda. Behörer Freunde, die einheimische Gesellschaft nennt das Gebäude Lawang Sewu, weil dieses Gebäude so viele Türen hat, obwohl die Anzahl von Türen in der Tat nicht Tausende beträgt. Dieser Bau besitzt jedoch sehr viele hohe und breite Fenster, sodass die Gesellschaft dieses Gebäude Lawang Sewu, also 1000 Türen, nennt. Liebe Zuhörer, nachdem das Gebäude im Jahr 2011 fertig wiederhergestellt und renoviert wurde, ist Lawang Sewu ein historisches Reiseziel geworden. Es kann von 10 Uhr bis 21 Uhr besucht werden. Die Eintrittskarte kostet 10.000 Rupiah für Erwachsene und 5.000 Rupiah für Kinder. Um das Untergeschoss zu untersuchen, sollten Sie den Reiseführer zu einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 30.000 Rupiah mieten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Lawang Sewu in Zentraljava. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu. Wajahmu menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu. Bersatu tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramahlah padanya, belahan jantungku mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu. Wajahmu menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu. Sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramahlah padanya, belahan jantungku.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Kooperationsprogramm. Wissen der Voice of Indonesia des Indonesischen Staatsrundfunks RRI. Uns liebe Hörer für die Entwicklung von Sprache und Literatur des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist membeli peralatan kamar mandi. Auf Deutsch, Kauf von Artikeln für die Körperpflege. Liebe Zuhörer, nun werde ich Ihnen ein indonesisches Gespräch vorstellen mit dem Titel Membeli Peralatan Kamar Mandi. Auf Deutsch, Kauf von Artikeln für die Körperpflege. Als Beispiel für den heutigen Unterricht. im Supermarkt kauft Kevin Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, und Shampoo.
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie es wieder hören. Mau beli. Mau beli auf Deutsch. Kaufen wollen. Peralatan. Peralatan auf Deutsch. Artikel. Sabun. Sabun auf Deutsch. Die Seife. Sikat gigi. Sikat gigi auf Deutsch. Die Zahnbürste. Pasta gigi. Pasta gigi auf Deutsch. Die Zahnpasta. Shampoo. Shampoo auf Deutsch. Das Shampoo. Mau beli handuk. Mau beli handuk auf Deutsch. Ein Handtuch kaufen wollen. Berapa harganya? Berapa harganya? Auf Deutsch. Wie viel kostet es? Rp200.000. Rp200.000. Auf Deutsch. 200.000 Rupiah. Mencari sandal jepit. Mencari sandal jepit. Auf Deutsch. Auf der Suche nach Flip-Flops. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Artikel kaufen möchten, sagen Sie, saya mau beli. Saya mau beli auf Deutsch, ich möchte kaufen. Saya mencari. Oder apakah ada? Saya mencari. Oder apakah ada? Auf Deutsch, ich suche. Oder gibt es einen? Andere Zeit, wenn Sie nach dem Gesamtpreis der gekauften Waren fragen möchten, sagen Sie, berapa total belanjaan saya? Berapa total belanjaan saya? Auf Deutsch, wie viel kosten meine gesamten Einkäufe? Berapa semuanya? Berapa semuanya? Auf Deutsch, wie viel kostet alles? Oder berapa harganya? Berapa harganya? Auf Deutsch, was ist der Preis? Beispiel, saya mau beli handuk ini. Saya mau beli handuk ini. Berapa harganya? Berapa harganya? Auf Deutsch, ich möchte dieses Handtuch kaufen. Was ist der Preis? Harganya Rp200.000. Harganya Rp200.000. Auf Deutsch, der Preis beträgt 200.000 Rupiah. Ein anderes Beispiel. Saya mencari sandal jepit. Apakah ada? Saya mencari sandal jepit. Apakah ada? Auf Deutsch. Ich suche Flip-Flops. Gibt es welche? Wenn Sie solche Fragen stellen, ist die Antwort ada. Auf Deutsch. Haben wir da? Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan that when I say I love you I really do. You know I really, really do. Suara indahmu itu, jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan I really do. Cinta yang sama.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hier ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen ein Kronzonglied mit dem Titel Cola Segalanya. Auf Deutsch, du bist alles. Dieses Lied wurde von Titus Sumarsono im Popgenre komponiert und von Ruth Sahanaya populiert. Das Lied mit dem Titel Cola Segalanya ist einer der Hits im dritten Album von Ruth Sahanaya, das 1991 auch als der Titel dieses Albums veröffentlicht wurde. Wie der Titel beschreibt, dieses Lied, wie großartig und tief jemand seinen Geliebten liebt. Dieses Lied wurde dann von der Sängerin Hetty Koes Endang mit einem Kroncong-Pop-Genre gesungen. Hier ist das Lied Cola Segalanya. Du bist alles von Hetty Koes Endang. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.